Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Ich begrüße Sie herzlich zu Das Gespräch. Mein Name ist Tanja Rinsland. Alles, was man besitzt, in Kisten und Koffer packen, in ein Flugzeug steigen und dann für einige Jahre weit weg von zu Hause leben, das klingt nach einem Abenteuer und erfordert eine gehörige Portion Mut. Susanne und Peter Sauer sind solch mutige Menschen. Sie wollen für einige Jahre auf der Insel Bonaire im Karibischen Meer leben und arbeiten, bei unserer ERF-Partnerorganisation TWR Transworld Radio. Die hat vor Ort eine große Sendestation und Peter Sauer wird als Ingenieur dort dafür sorgen, dass Sendungen wie die ermutigende Reihe Women of Hope, übersetzt Frauen der Hoffnung, oder auch die biblische Reihe Route 66 in dieser Region Lateinamerikas zu hören sein wird. Ich treffe die beiden praktisch auf gepackten Koffern. Für mich als Radiomacherin ist es überhaupt ein Privileg, zwei Kollegen zu treffen, die auf der anderen Seite des Atlantiks dafür sorgen werden, dass Menschen gute Radiosendungen hören können über die beste Botschaft der Welt. Hallo Susanna und Peter Sauer. Ihr reist nach Bonaire aus. Wo in aller Welt liegt eigentlich Bonaire?
Ja, Bonaire ist eine kleine Insel, knapp nördlich von Venezuela. Die gehört zum Königreich Niederlande, gehört aber nicht zur EU. Es ist eine kleine Insel, die sogar kleiner als der Bodensee ist und hat ungefähr 26.000 Einwohner.
26.000 Einwohner, also ja, eine kleine Stadt im Prinzip auf einer Insel. Welche Sprachen werden denn auf Bonaire gesprochen?
Ja, also es gibt zwei Amtssprachen, einerseits eben Niederländisch und andererseits noch Papiamentu. Das ist eine Sprache, die so eine Kreolsprache, die aus ja, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und noch ein paar Worte aus Afrika tatsächlich zusammengesetzt ist.
Der Grund, warum ihr ausreist, ist, dass ihr dort eine Aufgabe übernimmt. Warum zieht ihr nach Bonaire auf diese kleine Insel?
Vor circa 20 Jahren war bei uns in der Gemeinde mal ein Jugendtag von NTM, also New Tribes Mission oder wie sie heute heißen, Ethnos 360. Und da wurde gesagt, dass es Volksstämme gibt, die sagen, kommt zu uns und erzählt uns von Jesus. Und NTM muss sagen, tut uns leid, wir haben leider nicht genügend Leute, wir können niemand zu euch schicken. Und es hat mich echt getroffen damals, dass es ja wirklich Menschen gibt, die von Jesus hören wollen, aber zu wenig Missionare es gibt, die gehen können. Und ich habe angefangen zu beten für Menschen, die gehen. Und auch wenn ich an Weggabelung kam in meinem Leben, habe ich gezielt gefragt, Herr, ja, wo möchtest du mich gebrauchen? Und Gott hat immer wieder meinen Platz in Deutschland bestätigt. Und auch als Peter und ich zusammengekommen sind und besonders bevor wir uns auch nochmal ein Haus gekauft haben, haben wir nochmal gefragt, ja, wo möchtest du uns gebrauchen? Und Gott hat wieder bestätigt, hier in Deutschland ist euer Platz. Und ich hatte auch nie wieder gelesen, dass es immer noch solche Stämme gibt, die wirklich so gezielt um Missionare bitten. Und so dachte ich, inzwischen gibt es eben solche Stämme nicht mehr. Und letztes Jahr hatte ich ganz unerwartet gelesen, dass es tatsächlich immer noch so Stämme gibt, die sagen, komm zu uns, hier haben wir einen Platz für ein Haus, da kann eine Familie bei uns leben und uns von Jesus erzählen. Und NTM muss immer noch sagen, tut uns leid, wir haben leider nicht genügend Leute, wir können euch niemanden schicken. Und es hat mich ja so getroffen und bewegt, dass es uns hier in Deutschland so gut geht, dass ja, zu wenig Leute einfach bereit sind, den Luxus hier aufzugeben und zu diesen Leuten zu gehen, die wirklich wissen wollen, wie sie in den Himmel kommen können. Peter und ich haben wieder angefangen zu beten, dass doch Leute gehen, aber wir selber, wir wollten eigentlich auch nicht gehen. Uns sind spontan sehr viele Gründe eingefallen, warum wir nicht gehen wollten.
Zum Beispiel, was sind da euch für Gründe eingefallen?
Zum Beispiel, dass ja, wir uns gerade ein Haus gekauft haben, dass unsere Kinder hier einfach gut etabliert sind. Wir haben eine gute Gemeinde, unsere Familien wohnen hier. Wir hatten eine gute Arbeitsstelle. Ja, aber Gott hat einfach immer weiter zu uns geredet, bis wir irgendwann gesagt haben, gut, also wenn Gott wirklich will, dass wir gehen, dann ist es wichtig, dass wir auch gehen, weil es einfach wichtig ist, dass wir an dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte.
Wie war das für dich?
Ja, also bei mir war es tatsächlich am Anfang, ich habe immer gesagt, ja, ich bin gerne im Hintergrund tätig. Ich kann mir das nicht vorstellen, als ja, Missionar da irgendwie zu den Leuten hinzugehen und ja wirklich auf Leute zuzugehen, auch weil ich nicht so diese ja, so extrovertiert bin, dass ich so gern auf Leute zugehe. Und deswegen konnte ich mir das erstmal gar nicht vorstellen und dachte, ja, eben, wir können hier bleiben, wir können das irgendwie von hier unterstützen. Aber eben, ja, durch verschiedene Predigten, Bibelverse und so weiter, hat Gott dann doch auch zu mir gesprochen, gesagt, doch, also schau es dir mal an. Und dann habe ich eben ein bisschen geguckt, wo es doch vielleicht auch Möglichkeiten gibt, auch eben als Ingenieur auch dann mitzuarbeiten. Und so sind wir dann auch auf TWR letztendlich dann gestoßen.
Das heißt, du hast gerade das Stichwort gesagt, du bist Ingenieur. Hast du schon beim Studium mal drüber nachgedacht, dass du damit mal sowas ins Ausland gehen würdest, sowas Internationales machen würdest?
Ja, also ich habe immer gesagt, ja gut, ich könnte mir das mal vorstellen, so als Kurzzeiteinsatz irgendwo ein Projekt irgendwie helfen und dann aber auch wieder zurückkommen und nicht irgendwie langfristig irgendwo hingehen, wo ich das einsetzen kann.
Und plötzlich ist es soweit. Kannst du mir noch mal genauer erklären, was genau deine Aufgabe als Ingenieur in Bonaire sein werden?
Genau, auf Bonaire gibt es ja eben den Großmittelwellensender. Und da werde ich im Prinzip zusammen mit einem anderen Ingenieur mich darum kümmern, dass hauptsächlich der am Laufen bleibt, dass das alles funktioniert. Und auch ansonsten alle technischen Fragen da betreuen und um sämtliche Geräte kümmern, die ein Kabel haben. So wurde es mir mal beschrieben.
Erklär mir nochmal, was das für ein Sender ist, für alle, die die Arbeit von TWR in Bonaire nicht kennen. Was ist das für ein Sender? Was ist das Ziel davon? Und was macht ja diesen Radiosender auch so einzigartig?
Genau, Bonaire hat den Mittelwellensender, der eben nach Kuba im Norden, Dominikanische Republik, die ganze Karibik und dann auch eben nach Süden senden kann, bis zum Amazonas, Brasilien und da richtig viele Menschen eben erreichen kann mit dem Evangelium, um eben ja den Menschen einfach die gute Nachricht zu bringen von Jesus.
Was sind die Besonderheiten bei der Station auf Bonaire?
Ja gut, tatsächlich, wir sind ja in Vorbereitung, das heißt, manches weiß ich bestimmt auch noch nicht, aber es ist doch einfach eine sehr leistungsstarke Sendeanlage mit 450 Kilowatt. Das ist einfach sehr einzigartig auch so für mich zumindest auch, weil ich bisher auch noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich habe. Und natürlich, was auch ist, es ist ein relativ kleines Team dort. Das heißt, es ist sehr vielseitig, sehr abwechslungsreich dadurch, aber eben man muss sich dann auch in vielen Sachen dann einfach auskennen und mitarbeiten.
Okay, und welche besonderen Herausforderungen bringt so eine Anlage mit sich? Also was kommt da auf dich zu als Ingenieur?
In Bonaire gibt es im Süden, da wo auch die Sendeanlage steht, einige Salinen, wo dann auch viel Salz einfach im Boden ist und so. Und das hilft einerseits eben, um die Wellen noch weiter ausstrahlen zu können. Andererseits eben gibt es dann auch, das Salz greift einfach dann alles an. Es führt dazu, dass eben die Antennen dann auch immer wieder rosten und eben neu geschliffen werden müssen, neu gestrichen werden müssen. Und auch die anderen elektronischen Geräte haben einfach das Problem, dass sie dadurch einfach angegriffen werden und kaputt gehen.
Okay, das heißt, musst du mir nochmal genauer erklären. Wie führt es dazu, dass das Salz dazu führt, dass die Radiowellen weiter ausgestrahlt werden?
Genau, um eine Welle auszusenden, hat man ja einerseits die eigentliche Antenne, aber um eben die Wellen da aussenden zu können, braucht man unten auch immer noch eine Massefläche. Das wird einerseits dadurch gemacht, dass man ja einige Drähte im Boden hat, aber eben dadurch, dass das Salz oder in Verbindung mit dem Wasser dann auch ein relativ guter Leiter ist, bildet es einfach nochmal eine bessere Fläche, worauf dann die Wellen praktisch ausgestrahlt werden können.
Ha, das heißt, das Salz ist Fluch und Segen zugleich sozusagen.
Genau.
Und in dieser Region gibt es noch sogenannte unerreichte Völker, also Menschen, die gerne Missionare treffen wollen, die gerne Gemeinden gründen wollen und da keine Unterstützung haben. Habe ich das richtig verstanden? Weil man stellt sich ja Südamerika, ist ja eine dicht bevölkerte Gegend, vor.
Also zum Beispiel in Kuba gibt es schon ziemlich abgelegene Gegenden, wo die Leute schwierig hinkommen, wo es einfach ja, schwierig für die Leute, für die Christen dort ist in Kuba, auch diese Gegenden zu erreichen und die dann einfacher mit dem Radio erreicht werden können, ja. Und sendet auch noch ins Amazonasgebiet, wo es ja auch noch abgelegene Volksstämme gibt, ja.
Und die aber auch Zugang zu einem Radiosender haben? Oder Radiogerät, besser gesagt?
Ja, doch. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich verbreitet, dass es zumindest Radio gibt. Internet jetzt nicht, aber eben Radio. Deswegen ist es schon, ja, auch heute noch wichtig. Jetzt, wenn es in Deutschland auch vielleicht nicht mehr ganz so aktuell ist, Radio, aber zumindest in diesen Gegenden, ja.
Das finde ich nämlich spannend, oder? Dass es sozusagen eine Gegend gibt, wo das Radio immer noch, wir würden sagen, ein Leitmedium ist offensichtlich. Warum hat dich eigentlich das Schicksal dieser Menschen so bewegt? Was hat dich damals schon vor 20 Jahren so ins Nachdenken gebracht?
Dass meine Erfahrung einfach war, in Deutschland, wenn man ja von seinem Glauben berichtet, dass die Leute oft sagen, ja, das ist richtig schön für dich, aber für mich ist es nichts. Und dass dort wirklich Menschen sind, ja, die wirklich hören wollen und die, die das erfahren wollen und ja, trotzdem niemand geht, das hat mich schon sehr bewegt, ja. Und hier in Deutschland ist halt oft die Möglichkeit, man hat schon viele Möglichkeiten auch, ja, von Jesus zu hören, die Bibel ist erreichbar und dort ist wirklich nichts, die, wenn niemand kommt, haben die auch keine Chance, was zu hören von Jesus, ja.
Wie hat deine ganz persönliche Geschichte mit Jesus angefangen?
Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe dadurch schon sehr früh einfach von Jesus gehört und auch in der Gemeinde war ich in der Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis und habe dadurch auch schon echt früh eine Entscheidung auch für Jesus treffen können, noch bevor ich in der Schule war. Meine Mutter hatte mir so ein Buch vorgelesen und dann habe ich danach zu ihr gesagt, ich würde auch gerne ja, Jesus in mein Herz aufnehmen und so hat das angefangen und eben dann ja, ist meine Beziehung zu Jesus immer weiter gewachsen und ja, ich durfte immer mehr lernen.
Wie war das bei dir, Peter?
Ja, ich hatte auch das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen und dadurch war mir das immer schon klar so, dass man eben zu Jesus kommen muss und eben, ja, aber eben doch hatte ich dann mehr so einen Kinderglauben am Anfang und ja, ich wollte in den Himmel kommen, aber eigentlich so eine richtige lebendige Beziehung hatte ich dann noch nicht. Und das kam dann bei mir eigentlich erst so mit, ja, 15, 16 auf so einem Sommerlager, Jugendlager, wo ich dann mit einem Freund einfach nochmal darüber gesprochen habe, der einfach schon ein paar Schritte weiter war als ich. Und dann mir das auch nochmal klar geworden ist, dass ich einfach ja nicht nur die Erlösung brauche, sondern eben auch tatsächlich eine lebendige Beziehung haben will, dass ich ja mit Jesus einfach leben will auch.
Das ist die Geschichte mit Jesus und dann, wie gesagt, kommt noch die Geschichte mit dem Radio. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Es war eigentlich nicht die Technik, mit der du dich die letzten Jahre beschäftigt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern das wird jetzt ein neues Fachgebiet. Wart ihr denn vorher schon Radiomenschen? Hört ihr selber gerne Radio?
Ja, tatsächlich. Ich höre relativ selten Radio in dem Sinn. Aber ja, also ich war tatsächlich nach dem Abitur für ein Jahr in Zypern bei Sat 7 und hatte da schon ein bisschen Berührungspunkte mit, ja, mit Fernsehen eben in dem Fall.
Genau, sag noch mal kurz, was Sat 7 ist.
Genau, Sat 7 ist ein ja, christlicher Fernsehsender eben für die arabische Welt und eben bei uns jetzt speziell, wo ich in dem Studio damit gearbeitet habe, für den Iran oder die persische Welt eigentlich. Genau, und da hatte ich dann Berührungspunkte und habe tatsächlich da auch schon von einem anderen Studio da auf Zypern auch mitgekriegt, wo ich auch so ein ja, kleines TWR-Radio mal tatsächlich bekommen habe. Und deswegen war mir TWR schon lange ein Begriff und klar ERF dann sowieso. Aber eben ich hatte da, ja, wusste schon ein bisschen was darüber, aber habe es mir jetzt bisher noch nicht so wirklich angeschaut gehabt, so richtig konkret.
Wie war das bei dir? War Medienarbeit für dich schon mal auf dem Schirm gewesen oder jetzt dann ganz neu dazugekommen?
Nee, eigentlich habe ich damit nicht so viel zu tun. Ich bin auch nicht so technikbegeistert wie Peter. ja, aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine sehr wertvolle Arbeit.
Genau, sie ist halt auch grenzenlos, wie wir gerade festgestellt haben, kommt an Ecken, wo sonst keiner hinkommt. Bleiben wir mal in dem Moment, Es gibt diesen Moment, wo ihr merkt, irgendwie es gibt noch Menschen auf dieser Welt, die gerne von Jesus hören wollen und die aber niemanden haben, der vorbeikommt. Was ist dann passiert, als ihr das so zum zweiten Mal oder du zum zweiten Mal entdeckt hast?
Als ich das gelesen hatte nochmal, dann hat mich das schon sehr getroffen. Also und auch emotional echt bewegt. Und ich bin abends dann zum Peter und habe ihm gesagt, ich habe gelesen, dass es immer noch so Menschen gibt, die so gezielt um Missionare bitten und niemand kommt. Da muss doch jemand gehen. Aber wir dachten eigentlich so, ja okay, aber wir können jetzt eigentlich auch nicht gehen. Und so haben wir einfach wieder angefangen zu beten und Gott hat einfach zu uns geredet, immer wieder und immer weiter und ja, durch Bücher, durch Bibelverse, durch Predigten, dass wir irgendwann mal gedacht haben, okay, vielleicht meint Gott doch auch wirklich uns. Ja, und ich habe dann irgendwann, war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, also Jesus hat für mich alles gegeben. Er ist vom Himmel hier runtergekommen, er ist für mich gestorben. Sollte ich nicht da auch bereit sein, in ein anderes Land für ihn zu gehen? Aber ja, Peter hatte dann gemeint, nee, also er ist jetzt nicht so begabt, dass er so predigt, dass er so zu den Leuten so geht und denen das erzählt. Und dann hatte sich ein Gastprediger bei uns in der Gemeinde angekündigt und der hatte ein paar Mal im Voraus um Gebet gebeten, dass er das Richtige sagt in der Predigt. Und ich fand das schon ein bisschen außergewöhnlich, dass jemand da im Voraus so oft um Gebet bittet. Und dann habe ich gesagt, habe ich angefangen zu beten, dass Gott doch durch diesen Prediger zum Peter spricht. Ich dachte, da muss er vielleicht irgendwie was Besonderes zu sagen haben. Und dann kam der Tag der Predigt und abends, als die Kinder dann im Bett waren, sagt Peter zu mir, also Gott hat in der Predigt heute zu mir gesprochen, wenn wir wirklich gehen sollen, dann müssen wir gehen, weil es einfach wichtig ist, dass wir an dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte.
Was hat er denn gesagt?
dass Gott nicht unsere Fähigkeiten braucht, sondern unsere Verfügbarkeit. Also er möchte unsere Arme, unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund gebrauchen, aber wir müssen bereit sein zu gehen.
Und das hat dich sehr getroffen offensichtlich.
Genau, weil ich eigentlich ja gesagt hatte, ich bin nicht fähig dazu, Missionar zu sein oder eben dann die Menschen so zu erreichen. Aber eben er das dann ganz klar entkräftet hat und gesagt hat, ja eben, es ist nicht das, was wir können müssen bei Gott, sondern er kann, er hat alle Macht und er befähigt dann auch. Und dann war mein Argument, warum ich nicht gehen kann, damit eigentlich entkräftet und dann war ich auch bereit zu sagen, okay, dann ja, mit Gottes Hilfe bin ich bereit zu gehen.
Und dann, was ist dann passiert? Wie kam es dann zu TWR?
Ich hatte dann immer mal geschaut, eben wo tatsächlich, also bei verschiedenen Missionsgesellschaften, geschaut, wo auch Ingenieure gebraucht werden. Und dann bin ich bei der DMG gelandet und habe da gesehen, dass die auch für TWR eben dann auch Ingenieure tatsächlich suchen. An verschiedenen Orten, eben unter anderem dann auch Bonaire. Und da war dann auch eben so die Frage, ja gut, eben wie ist es auch mit den Kindern? Also wir haben zwei Kinder. Wie schaffen die das überhaupt in so einem fremden Land? Wie kann das funktionieren? Und haben uns da dann Verschiedenes auch angeschaut, eben dann auch bei Bonaire und haben festgestellt, okay, ja doch, da funktioniert das noch doch ein bisschen ähnlich wie auch in Deutschland vielleicht mit der Schule oder sowas. Und das war dann für uns auch nochmal eine Bestätigung, okay, das ist vielleicht doch nicht so eine das total abwegige Gedanke, sondern es funktioniert vielleicht doch auch. Und es war dann auch so die Ermutigung, okay, das können wir mal weiterschauen. Und so haben wir uns dann letztendlich dann mal bei TWR eben dann beworben. Und gab dann viele Gespräche eben mit TWR, mit der DMG auch. So kam dann eins zum anderen. Und Schritt für Schritt ging es dann so weiter.
Und dann seid ihr das erste Mal auch nach Bonaire geflogen, um euch vor Ort mal die Station anzugucken. Wie war das, so der allererste Eindruck von der Insel? Wie war das bei dir, Susanna?
Heiß. Also als wir aus dem Flieger gestiegen sind, war es schon wie wenn man so gegen eine Wand läuft, weil es wirklich sehr heiß ist und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Aber ja, also gerade das Team vor Ort war sehr herzlich, sehr nett. Und wir sind sehr, ja, sehr, sehr nett einfach empfangen worden auch und haben uns eigentlich die ganzen 2 Wochen richtig wohl gefühlt, auch unsere Kinder. Und ja, es war wirklich eine richtig schöne Zeit.
Erzähl mal ein bisschen, wie sieht's denn da aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so, wie ich mir Postkarten, Bilder von der Karibik vorstelle mit Palmen und Strand?
Ja, schon ein bisschen, ja. Also Bonaire ist eine Taucherinsel. Das heißt, es gibt jetzt nicht so viele Badestrände. Es gibt schon vereinzelt, aber jetzt nicht ja, so arg. Aber das Wasser ist schon ja, sehr blau, türkis und so. Und man kann richtig schön reinlaufen. Es ist super warm. Das ist schon richtig schön, ja.
Aber klein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der großen Herausforderungen ist, wenn man dort nicht nur mal zum Urlaub für 2 Wochen ist, sondern tatsächlich dort lebt, oder?
Ja, doch, ja. Man kann nicht so einfach irgendwo mal hinfahren, mal ein bisschen der Gegend entfliehen, ja, das stimmt. Aber wir sind jetzt eher so Typen, die gar nicht so viel Action brauchen, so in unserer Freizeit. Von dem her können wir uns das durchaus gut vorstellen, ja.
Wer ist noch dort vor Ort? Auf wen werdet ihr treffen? Wie groß ist das Team in Bonaire?
Genau, also es gibt einen Stationsleiter, der mit seiner Familie eben dort wohnt. Dann gibt es einen anderen Ingenieur, der mit dem ich hauptsächlich dann zusammenarbeiten werde. Und dann gibt es noch 4 Angestellte, die dann dort vor Ort oder auch aufgewachsen sind dort, die dann auch immer wieder so handwerkliche Dinge tun und auch immer wieder auf die Sendemasten hochklettern, um sie wieder zu reparieren. Und dann gibt es noch eine Frau, die sich um die Abrechnung und das Büro kümmert. Genau, dann gibt es noch einen Missionar aus den Niederlanden, der immer mal wieder dort ist, aber auch immer wieder in den Niederlanden ist, also ein bisschen im Wechsel.
Okay, genau, also ein kleines Team, eine kleine Insel. Wie sieht denn dann der Alltag dort aus? Wisst ihr da schon ein bisschen was? Schule habt ihr schon mal erwähnt?
Ja, Schule ist ab 4 Jahren dort. Das heißt, unser Kleiner ist 4 Jahre, es werden beide Kinder gleich in die Schule kommen. Und die Schule ist immer nur vormittags. Genau, und dann werden wir nachmittags ein bisschen die Gegend erkunden oder wenn es zu heiß ist, auch vielleicht eher im Haus sein, mal sehen. Und ja, am Anfang werde ich schauen, dass die Kinder einfach ja, gut da klarkommen. Ist schon viel, viel Neues. Die Schule wird auf Niederländisch sein und sie sprechen ja auch kein Niederländisch. Aber als wir uns die Schule angeschaut haben, haben die Lehrer gesagt, sie haben schon viel Erfahrung auch mit Kindern, die keine Sprache vor Ort sprechen. Weil die Insel doch sehr klein ist, öfters kommen Familien nur für ein Jahr und dann ja, wissen sie, wie sie da so auf die Kinder zugehen können. Ja.
Das heißt, ihr lernt auch gerade Niederländisch?
Ja, ein bisschen. Also dadurch, dass es ja viel Tourismus da gibt auf der Insel, können eigentlich alle Leute dort auch Englisch. Das heißt, wir kommen am Anfang mal mit Englisch zumindest gut durch, aber wir haben schon gesagt, wir wollen auch eine lokale Sprache dann lernen und wir werden dann am Anfang dort dann auch einen Sprachkurs dann in Papiamento aber dann besuchen, weil es doch die Sprache ist, die dann am meisten auf der Insel gesprochen wird und eben auch von den Einheimischen dort dann gesprochen wird.
Also ein großes Abenteuer auch in gewisser Weise, das, was da auf euch zukommt. Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, als ihr gesagt habt, wir reisen aus und zwar gefühlt auf die andere Seite der Welt?
Ja, also meine Familie hat ja sehr gut darauf reagiert. Meine Schwester ist auch schon in Mexiko, deswegen sind sie das schon ja ein bisschen gewohnt vielleicht. Gerade mein Vater hat sich sehr gefreut, dass wir auch in die Mission gehen wollen. Ja, meine Mutter hat ein bisschen, ja, ist natürlich immer ein lachendes Auge, aber doch auch ein weinendes Auge, weil es halt doch, wir sind die, die am nächsten zu ihnen gewohnt haben. Und dann ist es doch auch ein Abschied. Aber ja, das Gute ist ja, durch jetzt moderne Technik kann man sich ja doch immer ganz gut verständigen.
Ja, für meine Eltern war es schon schwer, weil ja unsere Kinder auch die einzigsten Enkelkinder sind und wir haben viel Kontakt und haben sehr ja, gute Beziehungen zueinander. Und dann ist es schon ja ein großes Loslassen. Aber ja, ist einfach auch ein bisschen ein Prozess, bis man sich mal an den Gedanken gewöhnt hat, weil es ja doch ziemlich überraschend kam, auch für uns. Und ja, aber inzwischen ist es ja, ist okay. Und sie haben schon geplant, dass sie uns mal besuchen kommen wollen.
Es gibt auch wirklich schlimmere Orte zum Besuchen als eine schöne Insel, wobei, wie gesagt, auch einige Herausforderungen im Alltag wahrscheinlich auf euch warten. Es geht ja schon bald los. Es ist ja wirklich schon in den nächsten Wochen. Was kommt auf euch jetzt hier in Deutschland noch zu?
Ja, viel packen, aber vor allem auch aussortieren. Was wollen wir mitnehmen? Was lassen wir hier? Was wollen wir vielleicht auch ganz loswerden? Dadurch ist es nicht einfach nur ein Zusammenpacken, sondern viel intensiver noch. Und ja, wir werden einen Container haben, den wir mitnehmen, weil dort die Sachen relativ teuer sind und sich deswegen das lohnt. Und auch da ist es ja eine Herausforderung, das dann alles zu planen, auch organisatorisch dann zu organisieren, eben dass das ja funktioniert und alles dann letztendlich zur rechten Zeit auch funktioniert. Außerdem gibt es noch einige organisatorische Sachen halt zu klären, was wir für Dokumente dann auch dort brauchen, um uns dort anzumelden und so weiter. Genau, und dann natürlich auch noch Abschied nehmen von verschiedenen Leuten. Ja, da gibt es dann auch noch, ja, eben gerade Familie eben, die wir dann ja doch halt auch länger einfach nicht sehen werden dann, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der schwerste Teil ist, oder? Abschied nehmen von den Menschen. Wie geht's dir damit, Susanna? Es war furchtbar, wenn man solche Sachen gefragt wird, oder? Das mit dem Abschied, ja.
Ja, doch, ich denke schon, ich bin da schon auch ein bisschen emotional. Ich denke schon, dass mich das ja in dem Moment schon ja, traurig macht. Aber ja, es ist auch schön, dass wir wissen dürfen, es geht weiter und Gott hat unseren Weg so oft bestätigt, dass einfach schon klar ist, wir sind da an dem richtigen Platz, wo Gott uns hinstellt und dann dürfen wir auch vorwärts blicken. Und was sehr geholfen hat, war, dass wir 2 Wochen einfach dort schon waren, uns das anschauen konnten und man jetzt wirklich sieht, was wir auch an Zugewinn dort bekommen. Uns nicht nur hier bedeutet, zurücklassen und aufgeben, sondern dass wir da auch schöne Sachen dort auch sehen und erleben werden.
Worauf freust du dich denn besonders?
Zum einen, dass ich nicht mehr so viel frieren muss. Wahrscheinlich werde ich dort auch irgendwann es mir zu heiß sein, aber ja, ich bin schon sehr verfroren. ja, aber auch auf ja, die Leute dort, gerade die auch im Team, mit denen wir uns echt gut verstehen. Und ja, einfach auch das, ja, das Wasser, wo man einfach reinlaufen kann und baden gehen kann. Das ist schon ja, sehr schön. Und was wir dort so auch unternehmen können, den Nationalpark mit den Kindern wandern und so.
Ja, wir freuen uns einfach auch, dass es dann jetzt auch losgeht, weil es ist ja doch schon ja jetzt über ein Jahr, wo wir das planen und Schritte gehen. Und jetzt sehen wir dann einfach, okay, jetzt geht es dann tatsächlich los. Und es ja, beginnt dann einfach auch, auch dieser Abschnitt, wo wir so lange darauf hingefiebert haben. Ja, und was uns auch immer sehr freut und uns auch hilft, ist einfach, dass unsere Kinder sich einfach auch sehr darauf freuen. Also seitdem wir dort waren, also dort haben sie schon gesagt, sie wollen gar nicht mehr nach Hause, sie wollen nur kurz die Spielsachen holen vielleicht und wieder zurück. Ja. Und eben das ist auch, macht es uns auch doch auch einfacher, dann auch gerade mit ihnen dann eben dann auch dahin zu gehen.
Ein echtes Familienabenteuer in dem Sinne. Genau, wir sind gespannt, wie es euch dort ergehen wird. Wir werden bestimmt mal von euch hören. TWR ist ja eine Partnerorganisation vom ERF und das heißt, wir interessieren uns sehr, was in Bonaire passiert. Lange hatten wir auch einen Sitzungsraum bei uns im ERF, in unserem alten Gebäude, der Bonaire hieß. Deswegen wenigstens die den ERF von innen kennen, wissen, dass es diese Insel gibt. Jetzt wissen wir ein bisschen, wie es dort aussieht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für das Interview. Und ich wünsche euch Gottes Segen auf Bonaire, wenn es jetzt losgeht.
Ja, vielen Dank auch, dass wir hier so das Interview machen konnten.
Das war die Sendung Das Gespräch mit Susanna und Peter Sauer. Die beiden reisen demnächst nach Bonaire aus, einer kleinen Insel im Karibischen Meer, und werden dort bei der Sendestation von TVR, Transworld Radio, arbeiten, damit Menschen in dieser Region Lateinamerikas christliche Inhalte über das Radio empfangen können. Wenn Sie mehr über die Arbeit von Susanna und Peter Sauer erfahren wollen oder diese Sendung nachhören möchten, dann schauen Sie doch vorbei bei erfplus.de. Da finden Sie alle Informationen. Und schreiben Sie uns gern, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat. Mein Name ist Tanja Rinzland und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.